Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann, heute mal wieder in der Christusgemeinde. Und ich lasse mal meinen Blick ein bisschen schweifen, damit ich sehe, mit wem ich es zu tun habe. Schön, dass ich in maskenlose Gesichter hineinschauen kann. Das ist wirklich herrlich und gut, dass wir singen können gemeinsam, Jesus loben können. Ja, und dieses Lied, das letzte Lied, ich mag es sehr, diese bildliche Sprache, aller Reichtum ist wie Sand. Und was ist ja Sand? Es ist wertlos vor dieser Liebe, die ich fand. Jesus liebt mich. Und wenn wir das nur wissen, ist einfach schon viel gewonnen. Ja, und fände ich gut, wenn wir mit dieser Erkenntnis aus dem Gottesdienst rausgehen. Aber ich habe natürlich auch noch ein paar andere Gedanken mitgebracht. Und heute geht es ein Stückchen um das Thema Licht. Und Licht ist eine eigentlich sehr komplizierte Sache. Ich bin kein Physiker, aber habe es nachgelesen, feine elektromagnetische Strahlen, die dann auf unser Auge treffen. Und im engeren Sinne ist Licht einfach nur das für das menschliche Auge sichtbare Spektrum von diesen elektromagnetischen Wellen, die zwischen 380 und 780 Nanometer groß sind. Und was darüber ist und was darunter ist von diesen Wellen, können wir gar nicht sehen. Aber es ist trotzdem da, es ist sichtbar und manche Tiere können anderes wahrnehmen und manche Situationen lassen uns vielleicht auch anderes wahrnehmen. Licht ist eine komplizierte Sache, wirklich. Oder aber, ich schalte das Licht an, ich hoffe es funktioniert genau, und es ist einfach da. Ihr beschäftigt euch gerade mit dem Heiligen Geist, mit dem Leben im Heiligen Geist und das finde ich richtig stark, weil dieses Thema ist nicht nur irgendwas für abgehobene Charismatiker oder für die Pfingstbewegung oder für einige Spezialisten, sondern für alle, etwas Normales, Alltägliches. Leben im Heiligen Geist oder man könnte eben auch sagen, Leben in der Kraft des Heiligen Geistes oder Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes oder Leben mit dem Heiligen Geist. Und als Predigttext habt ihr mir vorgeschlagen, Epheser 5, die Verse 8b bis 15. Ich habe den Text nicht mitgebracht, aber eine kleine PowerPoint vielleicht läuft die, wenn nicht, macht das auch nichts, da sind auch immer nur die Stichworte drauf. Ich habe mich aber erdreistet, den Vers 8a auch noch mit dazu zu nehmen. Epheser 5, ab Vers 8, schreibt Paulus den Christen in Ephesus. Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und übrigens, ich lese nach der Einheitsübersetzung. Lebt als Kinder des Lichts. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt. Und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern deckt sie auf. Denn man muss sich schämen von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Alles Erleuchtete aber ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Bis 14 war das. Und ich muss schon sagen, ich war sehr erstaunt heute Morgen, als ich die Losung gelesen habe und der Wochenspruch ein Teil von dem Predigttext war. Wir haben das ja vor 4 Wochen geplant und fand ich gut. Da heißt es, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Aber trotzdem seid ihr vielleicht jetzt so ein bisschen erstaunt von diesem Predigttext, weil in diesem Predigttext ist ja null vom Heiligen Geist die Rede. Ja, und das verwundert ja so ein bisschen. Aber er beschreibt doch sehr schön einige Aspekte vom Leben im Geist. Und etwas, was Paulus den Christen in Ephesus geschrieben hat, die ja vom Tod zum Leben gekommen sind, als sie Jesus kennengelernt haben. Und in Kapitel 1, Vers 13 schrieb Paulus, in Jesus seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Viele Christen haben Schwierigkeiten mit dem Thema Heiliger Geist, weil man den Heiligen Geist ja einfach nicht sehen kann. Man kann ihn nicht so packen, man kann ihn nicht eintüten, man kann ihn auch nicht festlegen. Er ist unsichtbar. So wie manche elektromagnetischen Wellen des Lichtes. Die meisten Bereiche des Wirkens des Heiligen Geistes sind für unsere Augen nicht wahrnehmbar. Das entzieht sich unserer Kenntnis. Aber es gibt bestimmte Bereiche, die können wir sehen. Und der Text heute sagt, der Heilige Geist wird sichtbar in deinem Leben, mit deinem Leben. Es ist so, als würden Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus mit ihrem Leben einfach auf die Taschenlampe drücken und dann ist das Licht da in dieser Welt. Wir haben am Anfang ein Lied gesungen, dass der Heilige Geist mit seinen Strahlen in die Welt hineinstrahlen soll. Und das tut er, und er tut es so gerne, aber er tut es nicht auf übernatürliche Weise, sondern er tut es immer mit Menschen, in denen er lebt. Und davon spricht unser Text heute, und ich möchte ihn in drei Aspekten kurz entfalten. Das erste ist, Leben im Geist bedeutet zunächst einmal und grundsätzlich Herrschaftswechsel. Vers 8a, deswegen war mir das nochmal wichtig, auch den zu lesen. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Ihr seid Licht geworden. Da fand ein Herrschaftswechsel statt. Paulus spricht vom Einst und vom Nun, vom Früher und vom Jetzt. Und deutlich wird, es gab ein Leben vor Christus, bevor Menschen ihn aufgenommen haben in ihr Leben. Es gab einen Punkt, da haben die Epheser die Grenze überschritten und haben angefangen, mit diesem Jesus Christus zu leben. Zum Glauben kommen, nennen wir das. Oder Jesus in uns aufnehmen oder Jesus Herr sein lassen oder sich bekehren. Wie auch immer, es ist ein bewusster Schritt zu Gott durch Jesus. Und niemand kommt zu Gott, der es nicht will. Niemand hat automatisch neues Leben. Niemand lebt automatisch im Geist. Jeder wird automatisch in ein Leben ohne Gott hineingeboren. Das ist so, seit es Adam und Eva, als sie das Paradies verlassen mussten. Und alle Menschen danach wurden außerhalb des Paradieses geboren, außerhalb dieser besonderen Gegenwart und Nähe Gottes und müssten für sich erstmal das Paradies wiederfinden. Und ich hoffe, ihr habt das Paradies schon für euch wiedergefunden. Und so sagt Paulus, gibt es nur zwei Bereiche, in denen wir leben. Entweder leben wir in der Finsternis oder wir leben im Licht. Und einen dazwischen gibt es nicht. Es gibt nur diese beiden Bereiche. Und daran ändert sich auch nichts, wenn man sich so gut fühlt, wenn man sozial engagiert ist und wenn man freundlich ist. Ohne Jesus ist jeder Mensch zunächst in dem Bereich der Finsternis und unter dem Herrschaftsbereich des Teufels, auch wenn wir das manchmal auch nicht so wahrnehmen und realisieren. Aber die Christen in Ephesus, die hatten einen Herrschaftswechsel vollzogen und der war richtig krass. Das könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 19. Die haben dann ihre Bücher, okkulten Dinge und so einfach ins Feuer geschmissen und das hat Millionen gekostet. Aber ihnen war klar, wir müssen eine Trennung vollziehen zwischen dem alten Leben und zwischen dem neuen Leben mit Jesus. Und sie hatten erkannt, dass sie Jesus brauchen und hatten sich an ihn gehängt, hatten sich bekehrt. Und interessanterweise kam der Heilige Geist dann erst zu ihnen, als Paulus zu ihnen kam und ihnen die Hände auflegte. Und dann kam der Heilige Geist zu ihnen. Und daran sehen wir, dass Bekehrung und Wiedergeburt zwei unterschiedliche Dinge sind, die, wenn auch oft, ganz nah beieinander sind. Bei den Ephesern war das anders. Aber nun lebten sie mit Jesus im Heiligen Geist und das alte Leben gehörte der Vergangenheit an. Und das ist wirklich eine so frohe Botschaft. Das alte Leben ist vorbei. Es gibt Neuanfänge. Es gibt Vergebung. Es gibt Heilung für Verletzungen aus der Vergangenheit. Ich sprach letzte Woche mit einer Frau aus unserer Gemeinde, die sagt, Thomas, ich habe so viel Schlimmes erlebt. Und immer wieder kommt das auch in ihr hoch. Aber wir haben gebetet, dass das Leben und das Licht von Jesus da einfach auch stärker ist, weil einfach Neues da ist. Und das Alte darf nicht auf Dauer gefangen nehmen, auch wenn es oft ein Weg der Heilung ist. Aber das Leben findet nun im Licht statt. Ein Umzug ist geschehen. Vor 5 Jahren sind wir umgezogen als Familie. Wir waren 17 Jahre in Frankfurt und leben jetzt in Kassel. Und auf meinem Personalausweis steht jetzt, ich bin Kasseler. Und das hat etwas damit zu tun, dass ich eine Entscheidung vollzogen habe, den Ort zu wechseln. Leben im Geist bedeutet, und wenn du im Geist leben möchtest, muss ein Herrschaftswechsel vollzogen sein. Und damit wird es nun konkreter, was Leben im Geist bedeutet. Zweitens, Leben im Geist bedeutet sichtbares Leben. Und ich möchte uns dann immer noch die entsprechenden Texte dazu lesen, von Vers 8b bis 12. Lebt als Kinder des Lichts, das ist der Wochenspruch für heute. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern deckt sie auf. Denn man muss sich schämen, von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden. Paulus beschreibt hier ganz deutlich, wie ein Leben im Geist sich zeigt, wie sich ein Leben durch Verbindung mit dem Heiligen Geist äußert. Zunächst aber eine Aufforderung, sagt er, ein Imperativ, lebt als Kinder des Lichts. Oder man kann auch übersetzen, wandelt als Kinder des Lichts. Und dann wird schon deutlich, das hat was mit unserem Lebenswandel zu tun. Leben im Geist hat was mit dem Lebenswandel zu tun. Die Folge von Bekehrung und in einem Leben im Heiligen Geist ist ein veränderter Lebenswandel. Ein guter Lebenswandel ist nicht Voraussetzung, um Christ zu werden. Aber wer Christ geworden ist, der wird in vielen Bereichen auch sein Leben wandeln. Auch wenn das Tage, Woche, Monate, Jahre gehört. Aber wenn ich Christ bin und der Heilige Geist in mir Raum nimmt, soll ja Gottes Art, Gottes Wesen, das in seinem Heiligen Geist hier drin ist, ja auch Raum gewinnen. Ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Und was ist das für eine gute Nachricht? Und für das, was ich nicht schaffe, für alle Niederlagen, für alle Versäumnisse, für alle Schuld, die dann doch immer wieder reinkommt, und das ist bei jedem von uns der Fall, gibt es immer wieder Neuanfänge und Vergebung. Paulus hatte am Anfang von Kapitel 5 geschrieben, ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und liebt einander, weil auch Christus uns geliebt hat. Gott nachahmen, nicht weniger, sollen wir tun mit Hilfe des Heiligen Geistes in unserem Leben und dann Leben gestalten. Das ist ein dickes Brett. So wie Kinder ihre Eltern nachahmen in der Sprache, in Verhaltensweisen und vielen mehr. Und auch hier steht in unserem Vers 8b, das Wort vom Lebenswandel, wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Unser Lebenswandel ist immer sichtbar, das nehmen andere Menschen wahr aus unserer Familie und aus unserer Nachbarschaft. Und mit unserem Lebenswandel wird auch der Heilige Geist sichtbar. Es ist so, als würde Gott durch den Heiligen Geist in unserem Leben das Licht einschalten und manches wird deutlich. Seine Eigenschaften spiegeln sich in unserem Leben wider. So wie Gott ist, so sollen, werden, können auch wir sein. Die Art von Jesus, die er lebt und die er vorgelebt hat, wird zu einem Lebensstil von uns. So ist der Heilige Geist sichtbar in Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und das heißt, diese drei Dinge werden auch in unserem Leben aufstrahlen. Vielleicht erst wenig und dann immer mehr und dann vielleicht größer. Vielleicht bleibt es aber auch wenig, aber diese Dinge werden in uns drin sein. Und wir können sie, und das ist ja der Sinn von Nachfolge, üben, einüben, trainieren. Güte, gut, also das Gute tun. Paulus schreibt an anderer Stelle in 1. Thessalonicher 5, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach untereinander und jedermann. Das Gute ist das Gegenteil vom Bösen. Und das kann in uns wachsen und wir können gucken, dass wir das praktizieren mit Hilfe des Heiligen Geistes. Es ist gut, Nachbarn zu helfen. Es ist gut, großzügig zu sein, zu spenden, Menschen in Not zu helfen. Es ist gut, Müll aufzuheben, hilfsbereit zu sein, freundlich. Ein Nachfolger von Jesus, der Streit sucht und der betrunken durch die Gassen läuft, ist kein Beispiel für Güte. Das passt nicht in sein Bild. Gerechtigkeit, ich mache einfach nur das kurz. Gerechtigkeit, auch hier leuchtet das Licht von Jesus auf und zwar ganz direkt, denn Gerechtigkeit, damit ist gemeint, wir führen ein Leben in der Gerechtigkeit vor Gott, das uns Jesus geschenkt hat. Hier geht es nicht um die soziale Gerechtigkeit, wie es sowieso im Neuen Testament, wenn das Stichwort Gerechtigkeit vorkommt, nicht so um die soziale Gerechtigkeit geht, das finden wir ja im Alten Testament, sondern es geht immer um die Gerechtigkeit vor Gott. Und das ist ja das, was Martin Luther neu erkannt hat in seiner reformatorischen Erkenntnis. Nicht ich muss mich vor Gott gerecht machen, sondern Christus macht mich gerecht. Unabhängig von meinem Tun und Sein, sondern allein durch seinen Tod am Kreuz. Und das ist das gemeint, wenn Paulus hier schreibt, Gerechtigkeit, lebt in dieser Gerechtigkeit, aus dieser Gerechtigkeit heraus. Wow, ich bin ein befreites Kind Gottes durch Jesus. Wir sind durch Christus Gerechtfertigte und können uns die Rechtfertigung nicht verdienen, auch nicht mit einem Leben im Geist. Geht nicht. Weil alles das, was wir haben, damit uns die Tür zum Himmel aufgetan wird, ist durch Jesus getan. So, finde ich, können wir befreit leben, fröhlich glauben und dann auch, wenn es an der Zeit ist, zuversichtlich sterben. In dieser Gerechtigkeit, in der wir leben können, die aufstrahlt. Der dritte Punkt, den Paulus hier sagt, ist Wahrheit. Nachfolger von Jesus lieben die Wahrheit und hassen die Lüge. Anderen nichts vormachen. Wow, das ist schwer. Vertrauenswürdig sein in den Worten, dass die Leute wissen, was der sagt, dazu kann ich stehen. Zur Wahrheit gehört auch, das Licht von Jesus auf sein Leben scheinen zu lassen und Sünde zu bekennen. Ja, immer wieder wahr werden vor Gottes Thron. Meine Frau und ich, wir waren letzte Woche, haben einen Besuch gemacht beim Freund in Limburg und haben den Limburger Dom besichtigt und der ist echt toll, hatten so eine Spezialführung da. Und dann gibt es da ja auch immer in den katholischen Kirchen die Beichtstühle. Das ist für evangelische Christen immer so ein bisschen befremdlich und die Praxis ist auch ein bisschen befremdlich, dass man so beichten gehen muss. Aber Beichte hilft, ein Leben in Wahrheit und im Licht zu führen und sich nicht an Sünde zu gewöhnen, sondern immer wieder Wahrheit in unser Leben hineinbringen zu lassen. Und zusammenfassend möchte ich sagen, ein Leben im Geist ist ein Leben, das Gott gefällt. Und das kann man immer wieder an seinem Verhalten überprüfen und dann auch mit Jesus abends darüber ins Gespräch kommen und sagen, Herr, oh, ja, ich glaube, das war nicht so, wie du es gemeint hast. Und ich bitte dich da um einen Neuanfang, um Vergebung und um Kraft, am nächsten Tag das anders zu tun. Mit dem Heiligen Geist zu leben bedeutet aber nicht nur Dinge zu tun, sondern, Paulus schreibt es, auch Dinge nicht zu tun. Paulus schreibt davon, wovon Christen die Finger lassen sollten. Er sagt in Vers 11, sich nicht beteiligen an den Werken der Finsternis. Und was das ist, davon hatte Paulus ein paar Verse vorher geschrieben, in Verse 3 bis 5. Von Unzucht aber und Schamlosigkeit jeder Art oder von Habgier soll bei euch, wie es für sich für Heilige gehört, nicht einmal die Rede sein. Auch Sittenlosigkeit und albernes oder zweideutiges Geschwätz schickt sich nicht für euch, sondern Dankbarkeit. Denn das sollt ihr wissen, kein unzüchtiger, schamloser oder habgieriger Mensch, das heißt kein Götzendiener, erhält ein Erbteil im Reich Christi und Gottes. Klare Worte. Aber ich finde, es wird in unserer Zeit immer schwerer, erkennbar als Nachfolger von Jesus zu leben. Ich denke oft so, die hochgelobte Toleranz, die bricht uns oft das Genick. Wir wollen Teil der Welt sein und wir sind es auch, Aber wir sind ja nicht von der Welt und Christen dürfen auch sagen, was sie nicht gut finden und was nicht gut ist vor Gott und müssen nicht überall mitmachen. Paulus ist das klar. Habt nichts gemeinsam mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern deckt sie auf. Unser Leben soll Frucht bringen und das heißt, Frucht ist in der Bibel immer etwas, was Gott schmeckt. Ja, was schmeckt Gott? Und so dürfen Christen natürlich in die Kneipe gehen und ein Bier trinken. Aber wenn es darum geht, sich zu betrinken und dann betrunken aus der Kneipe rauszukommen, dann ist das nicht gut. Natürlich können sich Christen an Demonstrationen beteiligen, die fordern, das Klima zu schützen. Aber beim Christopher Street Day dabei zu sein, der freie Liebe propagiert. Was war das? Der Aufschrei groß, als die UEFA verbot, die Münchner Arena in Regenbogenfarben erleuchten zu lassen. Natürlich sind Christen gegen Rassismus, Ausgrenzung und Gewalt. Aber dafür müssen sie keine Regenbogenfahne aufhängen, die letztlich für die Abwertung der schöpfungsmäßigen Familie steht. Und ich finde, so, ich bin jetzt ja seit 30 Jahren schon unterwegs im Reich Gottes, Christen sind auffallend still geworden. Und das hängt auch damit zusammen, dass es Schwierigkeiten gibt, wenn man seine Meinung sagt, wozu Paulus hier ja auffordert. Toleranz ist eben nicht einfach. Aber ein Leben im Geist macht Dinge sichtbar und dazu gehört auch, zu manchen Dingen und Verhaltensweisen auf Distanz zu gehen. Bitte nicht Distanz zu Menschen, aber auf Verhaltensweisen und auf Meinungen. Und es gehört dazu, Fehlverhalten und schlechte Dinge aufzudecken und anzusprechen. Und das ist schwer und erfordert Mut. Und ich bin gespannt, wenn ich das die nächsten 10 Jahre beobachte oder die nächsten 15 Jahre bis zu meiner Rente, wie uns das als Christen in unserer Gesellschaft gelingt. Die Halbwertszeit für christliche Werte, finde ich, wird immer kürzer. Drittens und letztens auch, Leben im Geist bedeutet im Licht sein. Paulus schreibt in Vers 13 und 14, alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Alles Erleuchtete aber ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Licht hat eine tolle Eigenschaft, es macht Dunkles hell. Und mich fasziniert immer wieder, wenn man das so macht in der Jungschar mal oder im Kindergottesdienst, ein kleines Teelicht in einen abgedunkelten Raum zu stellen. Und ein Teelicht erhellt den Raum. Ist nicht viel, aber immerhin. Ich bin jetzt über 50 und ich merke auch, ich brauche eine Lesebrille. Ich habe auch eine. Wenn ich aber keine habe, dann ist so Licht einfach ein gutes Mittel der Wahl, um doch noch ein bisschen lesen zu können. Licht hilft. Dunkles wird hell, wenn das Licht von Jesus darauf scheinen kann. Und wenn Verhalten, das Gott nicht gefällt, enttarnt wird, wird das Licht Gottes die dunklen Stellen ausleuchten. Und das Dunkle ist dann sichtbar. Und das ist letztendlich auch der Wert der christlichen Ethik. Es geht nicht darum, in christlicher Ethik sich der Lebenswirklichkeit der Gesellschaft anzupassen, sondern es geht darum, Gottes Wahrheiten in die Gesellschaft hineinzubringen, auch wenn das manchmal der Gesellschaft nicht schmeckt und unbequem ist. Vom Weißen Kreuz hatten wir letztens mal einen Referenten bei uns und da habe ich mir den Satz mitgenommen, ohne Ethik gibt es keine Umkehr. Also erst wenn mir jemand sagt, dass ich damit auf dem Holzweg bin und dass es sündiges Verhalten ist, wenn mir jemand sagt, was der Maßstab ist, kann ich erkennen, dass ich falsch liege, dass ich ein sündiger Mensch bin und dass mein Leben eine neue Richtung braucht, dass ich Jesus brauche. Ansonsten, wenn alles geht, brauchen wir Jesus nicht. Dass mein Leben Jesus braucht und seine Vergebung, das ist die Gerechtigkeit Gottes, die ich nicht durch meine Taten erreichen kann. Und alles, was dann aufgedeckt ist, was also vor Gott als Sünde bekannt wird, das wird Licht. Es kommt hervor und hat keine Macht mehr. in unserem Leben. Da ist Vergebung, da ist Reinigung, da sind Neuanfänge. Und was sind das für gute Neuigkeiten, die wir Menschen sagen können? Gute Nachricht, dass Dunkles nicht dunkel bleiben muss. Und der Heilige Geist drängt uns ins Licht immer. Leben im Geist bedeutet, der Heilige Geist drängt uns immer wieder ins Licht hinein, in die Wahrheit. Und seine Stimme ist laut. Aber sie wird leise, wenn wir sie ständig ignorieren. Und irgendwann geht sie unter in dem, was drumherum ist. Wir können scheitern als Christen. Und auch in diesen Punkten, die Paulus hier schreibt. Und wir werden scheitern. Wir werden immer wieder hinfallen, auch wenn wir 40, 50, 60 Jahre Christen sind. Aber wir wollen nicht verbergen, sondern wir wollen aufdecken und auf die Stimme des Heiligen Geistes hören und dann ins Licht gehen. Und darum zitiert Paulus zum Schluss von dem Abschnitt nochmal ein prägnantes Sprichwort, dieses "Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein." Wir wissen nicht, woher dieser Satz kommt. Wahrscheinlich war er in der frühen Christenheit bekannt, war ein Teil der gottesdienstlichen Liturgie, aber er ist prägnant. Er sagt, aufwachen. Jesus möchte dein Licht sein und dein Leben. Schlaf nicht weiter in der Sündendämmerung. Und nichts ist so dunkel, dass Christus es nicht erleuchten könnte. Und so schiebt uns der Heilige Geist immer wieder so ins Licht hinein. Leben im Geist. Wir könnten sagen, es ist so kompliziert wie das elektrische Licht mit den elektromagnetischen Wellen und mit den Spektren und so. Ja, auf der einen Seite ist Leben im Geist kompliziert. Aber auf der anderen Seite ist Leben im Geist ganz einfach. Knips einfach das Licht an und leuchte. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, du bist als Licht in diese Welt gekommen, in unser Leben gekommen, damit es hell wird in unserem Leben und auch in dieser Welt. Und wir danken dir für alle Segensspuren, die wir in dieser Welt sehen, durch dein Leben damals, durch diese 3 Jahre, die du gewirkt hast. Was ist daraus entstanden? Wie viel Gutes? Gemeinden, Gemeinschaften, Zukunft, Hoffnung, Gottesliebe, Nächstenliebe, Gesetzgebung. All das kommt durch dich und durch dein gutes Wort. Wir danken dir dafür, Jesus, dass du als Licht in diese Welt gekommen bist. Und wir danken dir dafür, dass du uns das Licht gegeben hast in dem Heiligen Geist, in uns hinein, als Tröster, als Anwalt, als Beistand, dass wir ja leben können in dieser Jesusart. Danke, dass Leben im Heiligen Geist immer ein Leben ist nah bei dir und Leben im Licht. Und danke, dass darin so viel Evangelium ist, weil wir nicht aus uns selber herausleuchten müssen, nicht so die Brechstange anhebeln müssen, sondern du es uns schenkst und es aus uns herausstrahlt und natürlich wird, wenn wir dem Freiraum geben, Herr. Und dazu bitten wir dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir deinem Heiligen Geist Freiraum geben und auch der Stimme deines Heiligen Geistes. Und ich bete, Herr, dass wir als Christenheit, als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, dass wir dieser Welt immer wieder ein gutes Gesicht geben können und strahlen können in diese Welt hinein. Danke für all das, was du uns da gegeben hast. Danke, Jesus, für dich, für dein Tod am Kreuz, für neues Leben und für das Gebet, dass du uns so beigebracht hast und dass wir aus dem Herzen beten zu unserem himmlischen Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.